Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen.
Ja, heute spreche ich mit dem Diplom-Sozialpädagogen und Supervisor und Entwicklungsbegleiter Klaus Kuckemoor. Klaus Kuckemoor kommt aus Hannover und er hat sich einem ganz speziellen Thema verschrieben, nämlich der Arbeit mit Kindern, die aus dem Rahmen fallen. Also Kindern, die Menschen in den pädagogischen Einrichtungen, aber auch in den Familien immer wieder auch an die Grenzen bringen, in die Ohnmachtzustände bringen. Und ich glaube, das ist ein total spannendes Thema, dem wir uns heute widmen, weil er kümmert sich darum, mit den Betroffenen Lösungen zu finden. Mit den Kindern, aber auch mit den betroffenen Erwachsenenbegleitern. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Herr Kuckemoor.
Ja, danke.
Ja, Sie haben ein Buch geschrieben, das letzte einer Reihe von Büchern, das heißt Von der Ohnmacht zur Handlungskompetenz. Und in diesem Buch beschäftigen Sie sich ja nun mit diesen Kindern, die normalerweise in den Krippen, Kindergärten oder auch in den Schulen die betroffenen Pädagogen und Begleiter immer wieder auch in Grenzsituationen bringen, weil sie mit ihrem Verhalten anecken, in Anführungsstrichen, weil das Verhalten dieser Kinder oftmals nicht verstanden wird, weil alle Betroffenen eigentlich immer mehr in eine Art Teufelskreislauf geraten. Und ich kenne es erst in meiner eigenen Arbeit aus der Eltern- und Säugling-Kleinkind-Beratung und Psychotherapie, wo wir ganz ähnliche Zustände haben, wo dann schreiende, schlaflose Kinder diese Zustände kreieren. Und sie scheinen jetzt eine Altersstufe später diese ganze Geschichte zu bearbeiten, nämlich im Kleinkind, Vorschulalter und werden da ja immer wieder auch dazu gerufen. Ja, was genau hat Sie dazu gebracht, dieses Thema so zu Ihrem zu machen?
Ja, da muss ich noch eine Altersstufe weitergehen. Ich habe 1982 angefangen, auf einem Wasserschloss zu arbeiten mit 160 geistig behinderten Männern. Und das war schon so eine Parallelgesellschaft, die ich damals erlebt habe. Alles Menschen, die sozusagen nicht zu unserer Gesellschaft dazugehören sollten. Und ich habe damals mit ein paar Zivildienstleistenden zusammen viel unternommen, um diese Menschen wieder in Gesellschaft zu integrieren. Und das ist uns auch gut gelungen. Und so gesehen habe ich mich dem Thema Inklusion also sehr gewidmet und bin jetzt seit 10 Jahren bei der Stadt Hannover und werde dort eben in Kindertagesstätten gerufen. Und da habe ich häufig dieses, dass die Fachkräfte sagen, wir schaffen das nicht mehr mit dem Kind und dieses Kind muss die Einrichtung sozusagen verlassen. Das ist oft der Ausgangspunkt für meine Arbeit. Und und mein Ziel ist es eigentlich, immer zu gucken, was können wir eigentlich tun, damit wir von diesem Eindruck wegkommen, dass wir jemanden sozusagen exkludieren. Weil das ist Teil meiner Biografie. Und in diesem Ganzen gibt es eben eine besondere Beobachtung, die ich seit vielen Jahren mache. Die nenne ich Sonnenscheintage. Dass immer dann, wenn ein Berater, eine Beraterin an eine Kindertagesstätte kommt, dass das vorher, also nicht immer, sondern in 90% der Fälle ist es so, dass das von den Fachkräften beschriebene schwierige Verhalten des Kindes dann nicht auftritt. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, zu dem Thema auch, das Kind, das aus dem Rahmen fällt und ich festgestellt habe, es geht jetzt darum, wir können das Kind nicht erstmal verändern, sondern wir müssen erstmal gucken, wie können wir diesen Rahmen verändern. Und das finde ich eine sehr spannende Ausgangssituation, ja.
Ja, so habe ich auch Ihre Arbeit jetzt gelesen in den verschiedenen Werken, die Sie ja veröffentlicht haben. Es ist eine bestimmte Philosophie, wenn man so will, mit der Sie auch man könnte sagen, werben um eine neue Sicht auf das Kind. Und vielleicht ist es genau das, worüber wir uns heute auch unterhalten können. Vielleicht beginnen wir nochmal an der Stelle, wo Sie gerade schon waren, nämlich wenn Sie gerufen werden. Da sind Sie ja oft sowas wie so eine Art, auch eine Art emotionale Erste Hilfe und Feuerwehr, die dann da so quasi kommen muss und eigentlich in einer sehr vertrackten Situation irgendwie Handlungswege aufzeigen soll. Was ist denn das normalerweise der Moment, wo Sie den Anruf bekommen? Was stellt sich dann da, wenn Sie in die Einrichtung kommen? Wie stellt sich das da?
Also in den meisten Fällen geht es wirklich darum, dass die Fachkräfte an einem Punkt angelangt sind, wo sie keine Ideen mehr haben, wie sie dieses Kind sozusagen in ihrer Einrichtung fördern können, beziehungsweise es ist ja eigentlich Kindertagesstätte, ist eine Bildungseinrichtung, da steht Förderung ja nicht unbedingt im Vordergrund, außer bei Kindern, die schon festgestellten Förderbedarf haben, autistische Kinder oder Kinder mit Behinderung, sondern die meisten Kinder, und so 60-70%, für die ich gerufen werde, sind Kinder, die eher dadurch auffallen, dass sie andere Kinder verletzen oder beißen, schlagen, kratzen, alles, was dazugehört. Und Fachkräfte sozusagen in dem Gefühl sind, keine Idee zu haben, wie sie das verändern können. Das ist oft so der Ausgangspunkt, ja.
Was würden Sie denn sagen, wie die Fachkräfte, die in diesen Einrichtungen jetzt tätig sind, was genau entwickeln die? Abstoßungsgefühle, Aggressionen, wie sieht der Stress dieser Menschen aus? Das muss ja wahrscheinlich auch sehr massiv schon sein, sonst würden Sie ja auch nicht externe Berater dazu rufen.
Das ist schon unterschiedlich. Bei manchen ist es so, dass sie wirklich sagen, wir brauchen jetzt deine Hilfe, damit dieses Kind irgendwie hier bleiben kann. Und bei anderen ist es aber schon so, dass der Anruf vielleicht auch sehr spät kam und sie schon an dem Punkt sind, wo sie dem Kind eigentlich schon innerlich gekündigt haben. Also wofür die klar ist, also mit dem Kind geht es nicht. Und manchmal hängen da natürlich auch noch die Familien dran, weil man sich schon mit den Familien überworfen hat. Und dann ist das ganze System eigentlich in so einem Unruhezustand. Und es ist nicht einfach, dann wieder sozusagen in so eine Position zu kommen, mit allen zusammen dieses Kind wieder sozusagen, also dass sie dem Kind wieder sagen, schön, dass es dich gibt. So, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung ja für Entwicklung, dass wir das eigentlich in unserem Herzen bewegen oder aussprechen können, aber das ist dann in Frage gestellt, ja.
Das kann man ja so sagen, genau das ist ja in diesen Stellen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr der Fall, sondern dort haben wir dann Abstoßungsgefühle aller Art, Ablehnung, sei besser nicht da, du bist eigentlich ein Störenfried. Ja, und als ich Ihre Fallgeschichten so las und war ich irgendwie immer wieder bewegt, wie Sie das so aufrollen, weil ich hatte so das Gefühl, der Ausgangspunkt ist eben so eine wirkliche Sackgasse, wo alle wirklich am Rad drehen und keiner mehr so recht weiß, wie er aus der Nummer rauskommen kann, ohne das Gesicht zu verlieren oder das Gefühl von Scheitern zu haben oder in irgendeiner Weise eine Form von schlechtem Gefühl zu hinterlassen. Und jetzt kommen Sie dazu und jetzt fangen Sie an, mit diesen Menschen die Geschichten noch mal ganz neu aufzurollen. Und das hat mich irgendwie bewegt, wie Sie das beschrieben haben, weil das war was sehr Menschliches, was Sie da versuchen, mit den Leuten zu erreichen. Nämlich, Sie gehen jetzt erstmal hin und gucken sich die Situation nochmal mit ganz neuen Augen an. Das würde mich mal interessieren, was genau machen Sie da jetzt, um diesen Prozess zu eröffnen?
Ja, ich nehme mal das, was Sie gerade gesagt haben, das am Rad drehen. Also es gibt ja auch Kinder, die am Rad drehen. Also die das Matchbox-Autos umdrehen und am Rad drehen und das den ganzen lieben Tag. Und wir uns natürlich immer die Frage stellen, also es gibt keine Handlung ohne Grund, und was sein Kind spontan tut, entspricht immer seiner tiefen Motivation. Und dieses an dem Rad drehen, machen häufig autistische Kinder, ist ein Versuch, sich seelisch-emotional ins Gleichgewicht zu bringen, weil wir da provozieren wir eine bestimmte Augenbewegung mit. Diese Augenbewegung hat Verbindung zum Gleichgewichtssinn. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich immer, dass diese Sonnenscheintage auftreten. Also was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Fachkräfte plötzlich feststellen, an dem Tag, wo der Berater von außen ist, kommt, tritt das von vorher von Ihnen beschriebene Verhalten nicht auf. Und es gibt ja auch so ein bisschen Ärger darüber, dass das so ist, weil es gibt eine Enttäuschung. Aber ich nutze das immer und sage, erstmal, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass dieses Kind grundsätzlich in der Lage ist, ein Verhalten zu zeigen, wo ihr alle sagen würdet, wenn das immer so wäre, hätten wir dich nicht angerufen. Also das ist mal die Basis. Der zweite Punkt ist, dass ich die Frage stelle, was hast du als Fachkraft in der Zeit, wo ich jetzt da war, gemacht? Und die meisten sagen, ich habe beobachtet, was das Kind jetzt macht, weil ich wollte überprüfen, ob der jetzt wieder haut. Und jetzt beobachte ich mal über einen Zeitraum von einer Stunde ein Kind und stelle fest, es gibt nicht nur das Hauen, weil das ist ja gesagt, der haut immer. Aber dieses immer ist eine Wirklichkeitskonstruktion, das sagen auch Neurobiologen, wo wir uns unser Weltbild versuchen mit aufrechtzuerhalten. So, und ein weiterer Punkt ist eben, dann nochmal genau zu gucken, was ist, haben die Fachkräfte in dieser Situation noch anders gemacht? Was sie oft dann nicht machen, sind, sich um organisatorische Aufgaben zu kümmern. Wenn Fachkräfte sich viel um organisatorische Aufgaben kümmern, was auch oft der Fall ist, dann haben wir so ein bisschen, ich nenne das Augenwinkelpädagogik. Also wir nehmen nur noch aus dem Augenwinkel wahr, wenn wieder ein kleines Unglück passiert und haben sehr oft das Gefühl, dass das Kind stört. Und deswegen nutze ich erstmal diesen Sonnenscheintag, wenn er dann auftritt, dazu, um das zu analysieren, was haben wir in dieser Situation anders gemacht und was von diesem können wir nutzen für die Zukunft. Und dann gibt es natürlich noch den Teil der Kinder, die an dem Tag genau das Verhalten zeigen, was die Fachkräfte beschrieben haben. Und da geht es dann oft darum zu gucken, wie beschäftigen wir uns jetzt nochmal intensiv mit diesem Kind und seiner Familie. Also da gibt es dann eine Dienstbesprechung, wo wir so eine Art Anamnese, also Biografie des Kindes uns genau angucken und wo wir dann auch Handlungsideen entwickeln, was braucht möglicherweise dieses Kind in Zukunft, damit es ihm besser geht. Und die Grundlage, ich arbeite ja nach der Matheo-Video-Interaktionsanalyse, die Grundlage sind dann immer die Bilder. Und diese Bilder verändern oft die Sicht der pädagogischen Fachkräfte, weil wir jetzt aus einer anderen Perspektive auf dieses Kind schauen und plötzlich Dinge sehen, die uns im Alltag oft so verborgen bleiben. Also das sind erstmal so diese wesentlichen Handlungsschritte, die wir so vollziehen. Und natürlich ist es wichtig, dass die Fachkräfte nicht das Gefühl haben, jetzt mit dem Problem alleine zu bleiben, sondern wissen, dass ich also in 2 Wochen oder in 4 Wochen, je nachdem, wie die Zeit es zulässt, wiederkomme und dass wir uns in einen Prozess begeben von, sag mal, Störungsverhalten 10% und wie kommen wir zu einer anderen Prozentzahl, dass es besser wird, ja.
Ja, vielleicht ist genau da der wichtige Punkt, nochmal drüber zu sprechen, über diese Veränderung der Perspektiven, der Bilder. Da geht es ja immer wieder auch in Ihrer Arbeit drum. Also diese Festschreibung von Kindern, weil sich die Pädagogen, die Begleiter auf irgendwelche Bilder, na, man könnte sagen, schon fixiert haben. Also das schwierige Kind, das grenzenlose Kind, das impulsive Kind. Und wie ich Ihre Arbeit so verstehe, tun Sie es ja mit verschiedenen Techniken und Methoden, aber letztlich doch immer wieder eine Distanz auch herzustellen. Und wo Sie versuchen jetzt im Prinzip nochmal Voraussetzungen zu schaffen, anders das Kind wahrzunehmen. So habe ich Sie jetzt verstanden, dass Sie wie so einen neuen, neutraleren Blick quasi auf das Kind entwickeln, jenseits von Wertungen und von irgendwie Vorannahmen ist. Das kann man das sagen, dass es so ist? Und die Frage ist vor allen Dingen, was passiert? Ich fand es toll, wie Sie in dem Buch beschrieben haben, wie die Gruppen dann anfangen, so in ein großes Aha zu kommen. Also das scheint wie eine Art Erleuchtungs- und Erweckungserlebnis dann, wenn diese gemeinsamen Aufnahmen und Videoaufnahmen angeschaut werden. Da scheint ja irgendwas zu passieren, emotional wie kognitiv.
Ja, erstmal ist es so, dass diese Videos oft in einem anderen Rahmen geguckt werden, also außerhalb der Gruppe, entweder im Kleinteam oder auch in der Dienstbesprechung. Und das heißt, wir gehen raus aus dieser Belastungssituation, in der die Fachkräfte sonst sind. Und aus dieser Nicht-Belastungssituation in einer Dienstbesprechung, wo keine Kinder sind, guckt man nochmal in Ruhe auf den pädagogischen Alter und sieht das Kind nochmal. Es gibt so einen schönen Film, da ist ein Junge, der schlägt die Fachkraft und unmittelbar danach steckt er sich aber einen Daumen im Mund und umhüllt sich mit einem Tuch und er schiebt die Füße zusammen. Und das ist so ein Bild von einer ganz starken Regression, die das Kind zeigt. Und als die Fachkräfte das Bild sehen, sind sie alle sehr berührt und haben alle das Bedürfnis, diesen Jungen eigentlich jetzt auf den Schoß zu nehmen und zu trösten. So. Aber dieses Bild ist im Alltag verborgen geblieben. Und darum geht es. Die anderen Aspekte, die das Kind zum Ausdruck bringt, mehr auch abzubilden und in den Vordergrund zu stellen. Und auch, die Fachkraft glaubt auch nicht mehr an ihren positiven, guten Kontakt zu dem Kind. Und es ist aber oft so, dass ich Bilder kriege, wo eben genau diese Fachkräfte die richtigen Worte finden. Und wenn wir uns das wieder angucken, dann erkennt die Fachkraft in sich selber ein Handlungsvermögen in Bezug auf das Kind. Und diese beiden Stellschrauben sind es dann, aus dem Perspektivwechsel heraus, aus dieser anderen Situation heraus, wo keine Belastung da ist, um, sagen wir mal, dem Kind oder Situation wieder eine neue Chance zu geben, ja.
Das heißt, es geht einerseits darum, neue Bilder zu kreieren, aber gleichzeitig auch Formen der Selbstwirksamkeit für die Pädagogen herzustellen, dass die quasi neue, ja, Wirkkraft entfalten auch. Ja.
Also es ist oft eine emotionale Überflutung, gerade jetzt. Wir haben jetzt den Fachkräftemangel und viele Fachkräfte sind in dieser Emotion gerade, und das war bei der Corona-Zeit auch so, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht. Sie sind stark mit ihren Emotionen. Und jetzt geht es darum, wie entwickeln wir eigentlich wieder Handlung, die uns genau diese Erfahrung, die wir angesprochen haben, der Selbstwirksamkeit spüren lassen. Und wenn wir das dann noch abbilden, also ich hatte jetzt diese Woche einen wunderbaren Film in einer Kita, da waren alle sehr berührt von der Art und Weise, wie die Fachkraft das gemacht hat. Und das gibt wieder so, ja, einfach Licht am Horizont, dass man denkt, ja, also wir haben ja Möglichkeiten, selber auf das Kind so einzuwirken, dass es uns und dem Kind wieder besser geht.
Ja, und es scheint ja dann auch etwas zu sein, was da auch noch hinzukommt, nämlich auch eine Empathie, die sich dann entfaltet, also Mitgefühl, eine Art innere Herzberührung von den Betroffenen, die dann auch merken, da ist ja auch ein Mensch, der ganz anders agiert, als wir das vielleicht in unserem Kopf so bisher abgespeichert haben. Ne? Also die bringen ja die Leute aus dem Konzept, wenn ich das so...
Ja, und auch die Eltern. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich kriege in 90% der Fälle ja Videos, die eigentlich das Kind so abbilden, wie wir es alle gerne hätten. Und ich zeige den Eltern natürlich unmittelbar nach der Beratung, so schnell es geht, genau diese Bilder, weil die Eltern haben ein Sorgenbild im Kopf. Eltern sitzen zu Hause oder auf der Arbeit und machen sich die ganze Zeit Sorgen um ihr Kind, das sich nicht gut entwickelt oder das andere Kinder schlägt. Wenn diese Eltern einen Film kriegen, in dem das Kind trinkt, in dem das Kind isst, in dem das Kind lacht, in dem das Kind Kontakt zu anderen hat und wo sich die Fachkraft 10 Sekunden oder 5 Sekunden kümmert, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und dann können diese Eltern ihr Kind anders abholen. Sonst holen die Eltern das Kind immer mit der Frage ab, auch wenn sie nicht stellen, hast du dich heute vernünftig verhalten? Und sie halten dem Kind eigentlich täglich den Spiegel vor. Aber wenn die Eltern entlastet werden durch diese Videobilder, dann haben sie eine andere Grundlage, wieder auf ihr eigenes Kind zuzugehen. Die Sorgenbilder sind gelöscht oder zumindest abgemildert.
Sie nennen ja diese Methode, die Methode der reinen Beobachtung. Ja? Also haben Sie es übertitelt. Es ist eine bestimmte Art, man könnte sagen, den Geist freizumachen, diese ganzen wertenden Kognitionen so mal beiseite zu stellen und das Kind auf sich wirken zu lassen. Schauen Sie mal genau, wie dort die Instruktion ist an die Begleiter, egal ob Eltern oder auch die jeweiligen Pädagogen. Was Sie da mit denen trainieren?
Also Eltern sage ich immer, wenn die sagen, ja, unser Max haut den ganzen Tag, da weiß ich, dass das nicht stimmt, dass das auch wieder dieses Gefühl ist. Ich frage nach Ausnahmen und irgendwann beschreiben die Eltern die Ausnahme, dass Max meinetwegen eine halbe Stunde am Tag im Kinderzimmer spielt. So, und dann frage ich die Eltern, was machen sie denn? Dann sagen die, ja, wir machen dann, Mama sagt, ich räume die Spülmaschine ein oder aus. Also jeder geht seine eigenen Aktivitäten nach. Und bei Kindern wie Max oder Felix, die durch negatives Verhalten auffallen, müssen wir dann eine Gegenbewegung machen. Wir müssen dann, wenn das Kind spielt, also wenn es sich auf eine Art und Weise darstellt, mit der wir zufrieden sind, müssen wir zum Kind gehen. Und ich schlage den Eltern vor, eine Karaffe Wasser zu nehmen, von 1 Liter oder 3/4 Liter, und das mit dieser Karaffe Wasser zum Kind zu gehen und das Wasser auszutrinken, sodass das Kind sehen kann, solange wie Wasser in der Karaffe ist, bleibt Papa oder bleibt Mama. Das ist ein Ritual, wo wir dem Kind Zeit schenken, weil das ist ein in unserer Gesellschaft immer wichtig werdendes Gut, weil wir haben die mediale Welt und viele Eltern sind immer nur noch kurze Momente mit ihren Kindern in Kontakt, weil dann schon wieder eine WhatsApp kommt oder was auch immer. So, und für die Fachkräfte sage ich, ihr müsst euch verankern. Verankern heißt, setz dich auf den Boden zu dem Kind, im Kniesitz oder auf dem Po. Wenn du dich als Erwachsener zu dem Kind auf den Boden setzt, ist das für das Kind das Geschenk, dass du nicht unmittelbar wieder verschwindest, sondern du bleibst. Und wenn du 15, 20 Sekunden da sitzt, dann fängt das Kind natürlich an zu gucken und dann fängst du automatisch an, das Kind in dir aufzunehmen, wenn du es beobachtest. Und du reagierst eigentlich dann nicht mehr über den Geist, sondern über den Körper mit deinen Affekten. Und dann entsteht eigentlich genau das, was das Kind braucht. Wir hören auf zu denken, sondern wir reagieren auf das, was das Kind in dem Moment gerade tut. Und das machen wir dann in der Regel sehr gut abgestimmt. Das heißt, dieses sich zur Ruhe zu begeben, sich zu dem Kind zu bewegen, sich hinzusetzen, das ist so ein erster Impuls, um was Neues in dem Kind auszulösen. Ja.
Für die Eltern und für die Kinder. Das ist eigentlich eine Art Setting, die Sie mit den Eltern so oder den jeweiligen Begleitern abstecken, also klare Verhaltensanleitungen. Gibt es darüber hinaus irgendetwas, was Sie den jeweiligen Menschen auch in die Hand geben, wo sie, ich sag mal, so neuroaffektiv sich selber so ein bisschen runterregulieren, wo ihr eigenes Erregungssystem runtergebeamt wird, habe ich auf jeden Fall nicht gelesen in ihren Ausführungen so sehr, sondern es scheint mehr diese grundsätzliche strukturelle Anleitung zu sein, dass sie dieses Geschenk der Zeit machen, oder? Oder haben Sie da noch andere
Ja, es
Themen?
gibt also, ich sag mal, im Moment so eine übergeordnete Regulationsanleitung, dass ich den Fachkräften sage, ich weiß, wie belastet ihr gerade seid, aber ich gebe euch einen Hinweis, stellt euch in der Gruppe, wo die 25 Kinder sind, einfach mal an die Wand und legt die Hände hinter den Rücken. Und jetzt beobachtet im Raum, was da los ist. Und guckt, welche Kinder spielen und welche nicht spielen. Und meistens von 25 Kindern, so ist das in Niedersachsen, so sind die Gruppen, spielen 22 oder 21 Kinder. Diese 21 Kinder, die spielen, lasst spielen. Und dann habt ihr jetzt noch vier, um die ihr euch kümmern müsst. Weil wenn ein Kind einen ganzen Tag spielt und dieses Spiel mit anderen teilt, ist alles, was ein Kind in den ersten 6 Lebensjahren machen muss, erfüllt. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass ich sage, das Wichtigste in der Pädagogik ist nach meiner Auffassung die handlungsbegleitende Sprache. In Kindertagesstätten wird viel mit Kindern gesprochen über das, was sie tun sollen, viel über das, was sie nicht tun sollen und zu wenig über das, was sie tun. Die Selbstwirksamkeitserfahrung des Kindes stärken wir dadurch, indem wir über seine Handlung sprechen. Die Handlung größer machen. Kommt ja oft die Kritik, ja, wenn ich mich zu dem einen Kind setze, was ist denn mit den anderen? Ja, wenn du die Handlung dieses einen Kindes, das mit dem Feuerwehrauto spielt, größer machst und sagst, Mensch, ein Feuerwehrauto, kommen vier, fünf andere dazu und du bist nicht mehr allein. Also du verbindest, wir sprechen ja bei Mathe Mio, Videointeraktionsanalyse vom Linking ab. Wir versuchen die Kinder dann über die ha besondere Handlung dieses Kindes miteinander in Verbindung zu bringen. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir genau diese Aspekte von Pädagogik wieder stärker in uns bewegen. Ich habe das Gefühl, viele Fachkräfte, also der Begriff der Pädagogik ist auch nicht unbedingt so toll besetzt in der Gesellschaft. Eigentlich ist es eine wunderbare Sache, wenn wir uns als Pädagogen begreifen und dieses auch gezielt einsetzen. Dann haben wir eigentlich wieder Werkzeug, wie wir die Arbeit so gestalten können, dass es uns mit den Kindern besser geht. Das ist meine Erfahrung.
Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Sie gerade beschrieben haben, im Zusammenhang mit dieser reinen Beobachtung. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, zumindest implizit, gehen Sie auch davon aus, dass wir diese Tiefung in dem Kontakt eigentlich brauchen. Das ist eigentlich ohne diese körperliche Tiefenerfahrung, wo wir in dieses Aufnehmende betrachten und sehen kommen, wo wir wirklich eintauchen, eins werden auch ein bisschen mit dem Kind, als ist kein Objekt mehr, sondern das Subjekt quasi in uns aufnehmen. Wir fühlen mit, partizipieren so mit dem anderen Sinn. Da scheint ja was ganz Wichtiges zu sein. Das wissen wir eigentlich aus der Neurobiologie. Da kommen die Spiegelneuronen ins Spiel. Da kommen die ganzen Systeme, fangen an zu laufen, die Intuition und Abstimmung auch kreieren. In gewisser Weise scheint da ja vor allen Dingen die Anleitung in die Richtung zu gehen, dass da automatisierte Resonanzsysteme arbeiten. Dass da, ne? Also das ist ja im Prinzip auch eine Art der Körperarbeit, die sie da machen, die sie auch zumindest versuchen aufzubauen. Ne? Also dass der ins Spiel kommt, oder?
Genau, es geht darum, zu dem, was das Kind macht, in Resonanz zu gehen. Das Kind bringt durch die Art und Weise, wie es sich bewegt, handelt oder spielt seine persönliche Geschichte, sein inneres Bewegtsein zum Ausdruck. Und dahin zu schauen und dieses Spiel mit seiner ganzen Qualität, und das ist oft ganz spannend, was die Kinder da zum Ausdruck bringen, auch aus ihrer eigenen Biografie. Also ein Mädchen, die Angst hatte, dass Mama und Papa gehen, hat immer eine Flasche verschwinden lassen. Und ein anderes Mädchen hat die Flasche wiedergeholt und die hat das Verschwinden und wieder Auftauchen eigentlich gespielt. Also genau eigentlich ihr Thema. Und über dieses Spiel und dadurch, dass wir das begleitet haben und auch uns darüber gefreut haben, hat sie das immer weiterentwickelt. Irgendwann hat sie sich mit dem ganzen Körper versteckt und ist wieder aufgetaucht. Und nach 2 Tagen war das Thema nicht mehr problematisch für sie, weil sie an ihrer Objektpermanenz gearbeitet hat, ohne dass sie das wusste. Aber wenn wir dieses in uns aufnehmen, auch als, ne, ich finde ja die Theorien auch, die wir alle haben, so hochspannend. Und wenn wir das wieder in der Pädagogik stärker in uns verankern, dann gehen wir über ein Außengelände einer Kindertagesstätte und sind begeistert von dem, was die Kinder zu bieten haben. Das Springen hat die Bedeutung, sich gegenüber der Erde rückzuversichern, also die Angst vor dem Fallen zu überwinden. Das Weglaufen ist der Versuch, den Erzieherinnen zu zeigen, lauf hinter mir her und zeig mir, dass ich dir wichtig bin. Also diese ganzen Dinge anders nochmal in sich aufzunehmen, das ist dann macht die Arbeit plötzlich wieder, kriegt eine andere Bedeutung, weil wenn ich in die Kindertagesstätte gehe, ich freue mich jedes Mal, weil ich weiß, ich kriege gleich wieder was zu sehen, was mich zum Nachdenken bringt oder Begeisterung in mir auslöst, was Kinder so für Einfälle haben.
Nun ist es ja scheinbar so, dass wenn sie gerufen werden, wahrscheinlich auch manchmal der Wunsch da ist, erstmal eine Bestätigung zu bekommen, wie schwierig die Situation ist. Also wie die Kinder mit ihrem jeweiligen Verhalten tatsächlich auch Strukturen, Abläufe sprengen, auch schwierig machen auf jeden Fall. Und dass da ein Leidensdruck ist, der auch Bestätigung braucht. Und wenn Sie dann kommen und sagen Sie, ja, wir machen jetzt diese Sonnenscheinmomente und werfen da so einen ganz anderen Blick auf einmal so ein Kind, was so alles kann, auch so schreiben Sie es ja auch in den Büchern, Mensch, der hat ganz viele tolle Kompetenzen und hinter dem Rücken der Pädagogen laufen Dinge ab, die die gar nicht mitkriegen, die eigentlich der 90% der guten Dinge sind. Und da werfen Sie jetzt mit Ihrer Kamera und Ihrem beobachtenden Blick den Fokus drauf. Da scheint ja auch Widerstand zu passieren. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es Reaktionen. Und dass da nicht nur alle sagen, oh, wie toll, sondern auch, du verstehst mich nicht. Also, was so hier eigentlich los ist. Wie gehen wir damit um? Was passiert da in den Teams?
Also ich muss natürlich schon immer gut aufpassen, dass ich meine Begeisterung nicht zu groß werden lasse, wenn ich sowas erlebe, sondern weiter die Belastungsmomente der Fachkräfte auch wahrzunehmen, ernst zu nehmen und sage, ich kann eure Erschöpfung total gut verstehen. Also es gibt ja diese Geschichte, die jede Kindertagesstätte sozusagen bestätigt, dass es ein schwieriges Kind gibt und wenn die Mutter dieses Kind des Morgens anruft oder der Vater und sagt, Max kommt heute nicht, dass alle denken, wow, heute wird ein guter Tag. Und das ist ein legitimes Gefühl, dass wir das haben. Aber wenn wir das umdrehen und sagen, wir sind ein Team und ein Teammitglied ruft morgen in der Kita an und sagt der Leitung, ich komme heute nicht und alle anderen würden sagen, wow, heute wird ein guter Tag, dann wüsste man, dass man in diesem Team nicht mehr gut arbeiten kann. Also es geht darum, sich bewusst zu machen, wie geht es denn eigentlich dem Kind damit? So, aber die Belastung ist da und ich glaube, das ist wichtig, dass die Fachkräfte nicht das Gefühl kriegen, dass man ihnen sagt, oh Mensch, ne, jetzt war doch ein Sonnenscheintag und wo ist eigentlich euer Problem? Nein, wir haben jetzt eine Situation erlebt, die ihr so, wie sie erlebt wurde, nicht täglich erlebt. Und jetzt müssen wir gucken, wie kommt ihr dazu, dass ihr das mehr an euch ranlassen könnt. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo man nochmal auf einer anderen Ebene gucken muss, wo ist eigentlich eine Belastung, die zum Beispiel auch konzeptionell bedingt ist. Wo kann man da, ne, es hat ja nicht immer nur was mit den Personen zu tun, sondern es gibt Kinder, die in einer 25er-Gruppe, in einer geschlossenen Gruppe nicht gut sein können. Und da muss man möglicherweise die Tür aufmachen. Also es gibt auch viele andere Handlungsmöglichkeiten jenseits der Personen, worüber man reden muss. Ja.
Und ist es dann manchmal so, dass durch vielleicht auch die videografische Arbeit, auch diese Martimeo-Arbeit, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen können, einzelne Mentoren sich herauskristallisieren, dass einzelne so ihr Herz verschenken an einzelne Kinder? Ist es das eine Folge zum Beispiel, dass es so Begleitpersonen gibt, die sich dieser Kinder annehmen? Oder wie?
Genau, es gibt immer Fachkräfte oder oft Fachkräfte in Einrichtungen, die so eine Art Anwaltschaft für ein Kind übernehmen. Und das ist auf der einen Seite auch gut. Das gibt dem Kind ganz viel Sicherheit, dass es eben nicht Gefahr läuft, so schnell sozusagen die Einrichtung wechseln zu müssen, was durchaus auch immer mal irgendwann vorkommt, zwar selten. Aber diese Rolle der Anwaltschaft für ein Kind ist natürlich für die einzelne Fachkraft nicht ganz einfach. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, eigentlich in jeder Beratungssituation, spätestens beim zweiten oder dritten Beratungstermin, immer mit dem gesamten Team zu sprechen, um das so aufzulösen, dass alle wieder in die Verantwortung kommen, nach einer Lösung zu suchen, wie wir mit dem Kind so umgehen, dass es uns gut geht. Ja.
Ja, ich denke, dieses Konzept dieser Beobachtungsweise, die Sie so beschreiben, die hat ja auch ganz viel Ähnlichkeit mit anderen, jetzt viel diskutierten Haltungen, würde ich es mal nennen. Also dieses ganze Achtsamkeitskonzept, wie wir aus dem östlichen Kontext so auch jetzt viel reinschwappt und auch viel ja fast schon inflationär in unseren Kontexten besprochen wird, hat aber ja durchaus Ähnlichkeit, ne? Im Prinzip so eine Gegenwärtigkeitsmoment zu kreieren, ganz da zu sein, im Mind mal so ein bisschen abzuschalten, wirklich so leer zu werden im Kopf. Kamen sie aber nicht her. Ne? Das war, glaube ich, woher kommt eigentlich diese Affinität zu dieser Haltung, die Sie da beschreiben?
Also ich habe bei Berner Okotrier eine Ausbildung zum Psychomotoriker gemacht und habe 15 Jahre lang Therapie mit autistischen Kindern gemacht. Und da hatte ich eben die Chance, wirklich mal nur ich, der Raum und das Kind zu sein. Und daher kommt das ein Stück. Und ich glaube, gerade heute in der heutigen Zeit, also das Thema Achtsamkeit wird immer schwieriger, weil wir auf zwei Dinge achten. Wir achten einmal auf uns und dann noch auf dieses, also die Medien nehmen unglaublich viel Raum ein. Und es gibt jetzt Untersuchungen dazu, wie viel der Medienkonsum von jedem Einzelnen von uns, von mir auch mit meinem Smartphone, dazu führt, dass wir bestimmte Achtsamkeitsmomente nicht mehr herstellen können. Und deswegen ist es gerade, glaube ich, so wichtig zu gucken, was können wir eigentlich dafür tun und was brauchen wir an ganz einfachen Hilfestellungen, wie ich einer Fachkraft gesagt habe, setz dich einfach mal mit deinem Stuhl in die Mitte der Gruppe und mach nichts. Das Interessante war, alle 25 Kinder kamen nach der Reihe im Laufe des Vormittags zu ihr und haben ihr gezeigt, was sie da machen. Sie brauchte sich nicht bewegen. So, und wir neigen natürlich immer gerade dazu, wenn wir in Stress geraten, noch aktiver, fast hyperaktiv zu werden. Und wir werden für das Kind dann irgendwann zum Stressfaktor und zu demjenigen, der immer mit seiner Aufmerksamkeit woanders ist. Und dem müssen wir was entgegensetzen. Und auch gerade in der Zusammenarbeit mit Eltern. Also ich glaube, wir beobachten das alle, dass diese Medien gerade einen unglaublichen Raum einnehmen. Das wird uns überfluten in Zukunft, wenn wir da nicht gegensteuern. Also es gibt auch viele Kinder, die in den Kindertagesstätten nicht mehr hinreichend spielen können. Die spielen nicht mehr über innere Bilder, sondern mit äußeren Bildern. Die spielen mit den Bildern aus dem Internet, die spielen Hulk und Spider-Man und identifizieren sich teilweise so stark mit diesen Figuren, dass es schon sie nicht mehr unterscheiden können zwischen ihren eigenen Handlungen und den Handlungen, die sie aus dem Netz reproduzieren. Ein Junge ist die Treppe runtergefallen, weil er gedacht hat, er könnte an der Wand kleben. Das macht Spider-Man. Der kann das.
Und das wäre meine Frage gewesen, auch gerade, die haben Sie jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Also nämlich die, wo sind wir eigentlich jetzt gerade, ne? Also da ist ja der Einfluss der sozialen Medien, der Einfluss der gesamten digitalen Welt auf die Kinder ist ja nun kaum noch sozusagen Einhalt zu gebieten. Alle Spielzimmer sind voll mit diesen Medien und wie beobachten Sie das jetzt? So, wenn Sie jetzt erstmal in den letzten 20, 30 Jahren, Sie sind jetzt, glaube ich, schon fast 30 Jahre unterwegs da, gibt es da so einen Trend, den Sie beobachten? Einen haben Sie gerade genannt, dieses Verlust der inneren Welten, also quasi der Spielwelten, dieser inneren Repräsentationen, die ersetzt werden durch äußere Bilder. Wo geht die Reise gerade hin? Wo sind wir da?
Also bis vor 3, 4 Jahren gab es immer noch diesen Grundsatz, schon Aristoteles hat gesagt, jedes Jahr werden die Kinder schwieriger. So, das ist so ein Satz. Dieser Satz gilt aber, glaube ich, jetzt nicht mehr, weil jetzt können wir nach Corona wirklich sagen, es hat sich was verändert. Es hat sich was verändert, das beschreiben auch Neurobiologen, dass immer mehr Kinder nicht mehr den großen Stellenwert darauf legen, sich zu verabreden, sondern viel über WhatsApp machen, auch gerade Jugendliche. Und kleine Kinder auch in dieser Zeit schon einen anderen Zugang gekriegt haben zu den Medien. Ich beobachte immer wieder in Cafés Mütter und Väter, die sitzen da und stellen vor ihren Cappuccino das Smartphone und die kleinen Kinder, 1,5, 2 Jahre, gucken dann einen Film, wenn die sich unterhalten. Und das ist eine Form, die neurobiologisch, also da wird das ganze Gehirn im Grunde genommen durcheinander gebracht. Also das Gefühl von Empathie wird dadurch logischerweise langfristig abnehmen und die Fähigkeit, wie wir eben schon hatten, über innere Bilder, Repräsentationen zu spielen, nimmt einfach jetzt wirklich ab. Und das kommt gerade zu der Situation, in der wir in den Kindertagesstätten sind, mit dem Fachkräftemangel noch dazu, dass es noch andere Belastungsfaktoren gibt, die problematisch sind. Und da müssen wir aktiv mit umgehen. Ich rede mit den Eltern und ich sage auch den Teams, ärgert euch nicht über die Eltern, die mit dem Handy reinkommen, sondern sprecht mit den Eltern darüber, was ihr erwartet und was letzten Endes auch diese Art, mit Kindern zu sein, möglicherweise auslöst. Und ich spreche dann immer ganz gerne über meine eigenen Behinderungen in Bezug auf den Umgang mit Medien. Also den haben wir ja alle. Wir haben, glaube ich, ich kenne kaum wenige Menschen, die da schon einen guten Umgang mitgefunden habe. Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen, so ein bisschen unser Umgang ist mit dem Handy so, als wenn wir mit dem Dreirad, das wir gerade fahren gelernt haben, auf der Autobahn fahren. Also wir haben noch kein gutes Handling dafür, ja.
Ja, und die Frage ist vielleicht, wie soziale Diskurse da diesbezüglich laufen, gerade was die Bindungsförderung angeht. Ja. Also wenn ich daran denke, im Wochenbett, in den Kliniken, da erlebe ich das in meinem Arbeitsfeld, da sitzen ja im Prinzip der Großteil der betroffenen Eltern mit ihren Smartphones und auch dann ausgestatteten Fernsehern und so und haben ihr Kind dann am Bett oder am Körper, aber sind sehr eingenommen, auch von diesen digitalen Einflüssen und so.
Ja.
Und es ist ja schwierig, da nicht nur einen moralischen Zugang zu entwickeln, sondern im Prinzip so eine Lust auch an Kommunikation zu entfalten, ne? Also, dass das quasi ein ganz anderer Faktor wird. Sag mal, pass mal auf, du nimmst dir was, wenn du das machst. Es ist jetzt kein Gebot in dem eigentlichen Sinne, aber vielleicht ist digitaler Detox in diesem Fall vielleicht ganz schlau. Da entsteht vielleicht ein anderer Zauber, den du vielleicht die ich noch gar nicht vorstellen kann, weil du ihn nicht erlebst gerade.
Ja, genau.
Ja, Sie haben sich ja sehr auch mit den, das ist ja ein zweiter Teil Ihrer Arbeit und ein wichtiger Teil, Sie haben es gerade erwähnt, Sie kommen ja eigentlich daher aus der Arbeit mit den autistischen Kindern. Das will ich zumindest nochmal aufnehmen, weil auch die sind ja Teil der Kindergarten- und Krippenlandschaften und dort werden diese Kinder mit diesen Themen, die unter diesem Label sozusagen laufen, ja auch begleitet und versorgt. Wie stellt sich das dort anders dar? Ja, Sie haben ja ein Buch geschrieben, Autismus neu verstehen und auch neu betrachten, und das tun Sie auch. Welche Herausforderungen bedeutet das für pädagogische Einrichtungen und Teams, mit Kindern mit diesem Spektrum Störungen so unterwegs zu sein?
Also oft sind für die Fachkräfte autistische Kinder einfach eine sehr hohe Belastung, weil sie ihre Verhaltensweisen nicht verstehen. Und auf der anderen Seite sind wir als Erzieher oder Erzieherin für autistische Kinder auch oft eine große Belastung, weil sie die Verhaltensweisen der Kinder nicht verstehen. Die Kinder kriegen keine Resonanz. Ja, ein autistisches Kind, was am Rad dreht, da sagt keiner mehr, Mensch, du drehst am Rad. Nein, es gibt keine Resonanz, außer vielleicht dieses Gefühl, endlich auf. So, und ich werbe sehr dafür, auch bei diesen Kindern an ihre Handlungen anzuschließen. So, um dem Kind ein Gefühl zu geben von Resonanz. Und wenn man mit autistischen Kindern tönt, A, O, und also das, was man sieht, sozusagen in Augenschein nimmt und dazu in Resonanz geht, auch über Töne, sagt den Fachkräften immer, ihr müsst euren Brustkorb, wenn ihr mit den Kindern sprecht, spüren, dass der vibriert, dann fängt das Kind plötzlich an, in die Triangulierung zu gehen, was das autistische Kind normalerweise nicht tut. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir bei dem Thema Autismus als Gesellschaft, aber nicht nur wir als Gesellschaft, sondern die Weltgesundheitsorganisation nach meiner Auffassung einfach einen schwerwiegenden Fehler begeht. Autismus ist die von Geburt an bestehende Schwierigkeit, sich mit der personellen und dinglichen Umwelt in eine Wechselbeziehung zu gehen. Das sagt schon Leo Kanner, einer derjenigen, die dieses beschrieben haben. Das Durchschnittsalter von Diagnosen liegt aber bei 8 Jahren. Wir können schon bei einem Kind, was 1 Jahr alt ist, sehen, ob es dem Blick von Mama und Papa folgen kann oder ob es da macht. Da heißt, Mama, siehst du auch den Vogel? Das Kind nimmt Mama oder Papa mit in sein Erleben. Wenn ein Kind das nicht macht, die Eltern nicht mitnimmt in sein Erleben ab 12 Monaten, 14 Monaten, dann muss es kein autistisches Kind werden, aber dann ist es ein Kind, was möglicherweise noch nicht hinreichend gebunden ist. Und an der Stellschraube bin ich gerade dabei zu drehen, indem ich sage, wir müssen diese Kinder viel früher und am besten in den Krippen schon kennenlernen. Sie brauchen nicht unbedingt eine Diagnose, sondern sie brauchen einfach unsere Resonanz für ihr Verhalten. Und dann helfen wir dem Kind, die Lust an der Begegnung mit dem anderen zu entwickeln. Und wenn das Kind die Lust an der Begegnung mit dem anderen entwickelt, dann fängt es irgendwann an, uns einzuladen in die Beziehung. Und dann kommen wir mit diesen Kindern an ganz andere Punkte. Ich behaupte, 50% der Kinder, die wir zurzeit aus dem Kindergarten entlassen mit der Diagnose Autismus, die dann auch häufig Schulbegleitung brauchen, hätten wir nicht, wenn wir eben so an diese Thematik rangehen würden. Die Kinder einladen in den Kontakt über ihre Initiativen, über ihre Handlungen, indem wir uns dazu in Resonanz setzen, ja.
Sie haben das jetzt ja gerade noch mal so vorgemacht, auch dieser Einsatz der Stimme, des Körpers, als auditive Spiegelung, um diese Triangulierung auch herzustellen. Können Sie da noch mal ein paar Sätze zu sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen auch genau dieser Punkt sehr spannend ist. Im Prinzip so einen gemeinsamen Blick auf das Tun oder auf die Aktivität des Kindes zu entwickeln, als ein ganz entscheidender Reifungsschritt, der quasi körperlich eingeleitet wird. Vielleicht geben Sie uns noch mal ein Beispiel dafür, um das vielleicht noch mal plastischer zu machen.
Ja, ich habe so einen schönen Film, da sitzt ein Junge da und der macht immer, schiebt immer zwei Klötze auf und zu. Der macht so eine Schiebetür mit zwei Bauklötzen die ganze Zeit. Und als ich mich an den Tisch setze, zu ihm guckt er mich einmal kurz an, aber dieser Blick ist eigentlich nur der Blick, ah, da ist jemand. Mehr nicht. Eine Rückversicherung, ah, da ist jemand. Und dann geht er wieder seiner Aufgabe zu. Und irgendwann fange ich an, wenn er die Klötze auseinander nimmt, zu sagen, auf. Und in dem Moment guckt er mich an und dann merke ich, dass er jetzt wahrnimmt, dass jemand mit seiner Handlung im Kontakt ist. Dann macht er die Klötze zusammen und ich sage zu. Das ist eine Fahrstuhltür und dann fährt der Fahrstuhl hoch und ich sage hoch. Und dann kommt von ihm ein Blick mit einem Lächeln und ich weiß, jetzt ist es der trianguläre Blick. Das heißt, er nimmt mich mit in sein Handeln. Er weiß, dass er mit in seiner Handlung nicht mehr alleine ist. Und das ist die Fähigkeit überhaupt des Kindes, 12 Monate, 14 Monate, wo es anfängt, des nicht autistischen Kindes auch zu begreifen, dass auch Mama oder Papa einen Blick auf das hat, was ich gerade tue. Dadurch entsteht ja erst das Gefühl von Empathie oder eigentlich auch das Gefühl von kultureller Übereinstimmung. Nochmal, ganz wichtig ist, dass wir uns vielleicht einen Moment Zeit nehmen, wenn wir dieses Kind beobachten in seinem Spiel, dieses Spiel ein Stück in uns aufnehmen. Erstmal verstehen, was könnte das sein? Ich habe erkannt, okay, das könnte eine Fahrstuhltür sein, was auch immer. Und dann gucken, wie finde ich dazu einen Ton? Maria Arz, das ist die Begründerin der Matomeo-Methode, sagt auch, wir müssen mit autistischen Kindern tönen. Das heißt, wir müssen mehr mit unseren Emotionen. Das ist das, was wir mit dem Kind im ersten Lebensjahr machen. Wir sprechen ja nicht mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Körper, mit einem Säugling. No? Und das kriegt das autistische Kind auch von den Eltern, aber es kann es im ersten Lebensjahr nicht in sich aufnehmen. Aber genau mit dieser Tonierung ist es wichtig, später mit den Kindern wieder in Kontakt zu treten. Und bei fast allen Kindern funktioniert es. Es gibt ein paar Ausnahmen. Da beschäftige ich mich gerade sehr intensiv mit. Das sind die Kinder, die unter einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden. Das ist Casein, Milcheiweiß und Gluten, Weizeneiweiß. Es gibt ein paar Kinder, also ich habe gerade 10 in der Beratung, die auf dem Hintergrund, weil sie diese Unverträglichkeit haben, nicht gut in Beziehungen gehen. Wenn man Milch weglässt und Gluten weglässt, verändert sich das wieder. Das sind aber auch Kinder, die sind nicht mit Autismus auf die Welt gekommen, sondern häufig nach dem Abstillen plötzlich in diesen Autismus reingerutscht, weil sie dann Stoffe gekriegt haben, die ihr Darm nicht gut verarbeiten kann.
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da benennen. In gewisser Weise ist dieser Punkt, den Sie jetzt beschreiben mit den Kindern, ja auch so eine Nahtstelle zwischen vielleicht der pädagogischen Arbeit und der therapeutischen Arbeit, wo wir sagen können, okay, da brauchen wir vielleicht auch Einzel- und Fallunterstützung, da brauchen wir vielleicht diese verdichtete Aufmerksamkeit, die Sie auch immer wieder betonen, wo wir einfach ganz auch einen starken Fokus mit dem Kind entwickeln, wo diese Beziehungs- und Kontaktregulation auch geschehen kann. Meine Frage ging beim Studieren ihrer Bücher so ein bisschen auch in die Richtung, ja, wie ist eigentlich das Verhältnis in Ihrer Arbeit so zwischen auf der einen Seite ja vielleicht auch vorhandenen und in meiner Arbeit begegne ich dem immer wieder vorhandenen und erlebten Entwicklungstraumatisierung dieser Kinder, Brüche, Trennung, auch zum Teil sehr schwierigen Startbedingungen, wo auch diese Kinder dann manchmal schon vor der Geburt, aber auch unmittelbar danach große Mühen haben, überhaupt diese Fahrt aufzunehmen mit ihren Eltern, wo auch wirklich frühe Formen der Traumatisierung, Bindungsverletzungen auch stattgefunden haben, die ich in ihrer Literatur relativ wenig rausgestrichen gefunden habe. Die haben sich sehr, sehr stark sozusagen auf das Gelingende und auf das Machbare und auf die Konstruktion sozusagen der Bilder, auch der Handlungsmöglichkeiten so konzentriert. Fand ich sehr berührend auch. Aber diesen anderen Part, der läuft so im Hintergrund so ein bisschen mit. Ist es so oder ist das jetzt nur, weil Sie den Fokus in diesem Buch da so gelegt haben, in dem letzten?
Also ich bin jemand, der immer sehr schnell dabei ist, wie kommen wir jetzt wieder wie kommen wir auf die Handlungsebene? So, wie kommen wir schnell wieder weg von diesem Drama, was uns da beschäftigt? An der Ausgangssituation können wir häufig ja auch nicht so viel ändern. Also was ist der Hintergrund? Natürlich ist es für die Eltern gut, dass wir dafür auch uns Zeit nehmen, möglicherweise darüber zu sprechen. Damit die Eltern nicht das Gefühl bekommen, was viele Eltern von autistischen Kindern haben, ist das Gefühl von Schuld. So, und deswegen ist es wichtig, nochmal genau zu gucken, was ist wann irgendwie auch passiert. Man hat jetzt in Handyvideos ausgewertet, in großem Umfang weil heute filmen ja alle Eltern ihre Kinder früh, das ist ja auch in Ordnung. Und von autistischen Kindern hat man Handyvideos ausgewertet und hat festgestellt, dass autistische Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, nicht gut zu ihren Eltern in Beziehung gehen. Aber die Eltern sich sehr bemühen, zu diesen Kindern in Beziehung zu gehen, aber irgendwann die Bemühungen immer mehr nachlassen, weil von dem Kind nicht zurückkommt. Und dann komme ich dann, wenn das Kind 2 ist oder 3 ist, und wir gucken dann gemeinsam, wo gibt es jetzt wieder Momente, wo du als Mama und Papa mit deinem Kind in Beziehung bist. Und das gucken wir uns im Video an, um dann wieder sozusagen ein Stück fast Heilung oder ein Stück Versöhnung oder ein Stück Trauerarbeit zu machen, damit die Eltern jetzt eine Chance sehen, zu ihrem Kind wieder durchzudringen, ja.
Ja, weil es denn der Arbeit jetzt und diesem ganzen Arbeitsfeld, wo ich unterwegs bin, ist natürlich oft auch die traumatisierende Erfahrung der Kinder, auch weil sie auch noch so wund an der Oberfläche liegt, ist ja nicht schwer zu finden. Also wir haben immer dieses Spiel, auf der einen Seite die aktuelle Beziehung und die Passung zwischen Eltern und Kind im Hier und Jetzt. Das Eindrückliche ist ja vielleicht, wir haben auch gerade andere Fachleute in dieser Reihe gehabt, wie zum Beispiel den Klaus Käppeli, die dann natürlich sagen, na, da ist, wenn da die Kinder solche schweren Entwicklungsverletzungen haben, dann sobald der Kontakt, wie Sie ihn ja beschreiben, auch fülliger, klarer, besser wird, dann kommen die Kinder und präsentieren im Prinzip auch die noch nicht integrierte Entwicklungsgeschichte in Form von Spiel, in Form von ja, szenischen Darstellungen, die dann vielleicht nicht unbedingt immer gedeutet werden müssen, aber vielleicht so ein Verständnisraum auch aufgebaut wird mit allen Beteiligten. Guck mal, es gibt noch eine zweite Interpretationsebene von dem, was das Kind uns hier zeigt. Und ich verstehe es vielleicht so wie ein zusätzlicher Booster für Empathieentwicklung. Ja, also, dass man sieht, da ist ein Kind, das zum Beispiel mit einer Kaiserschnitterfahrung, dass da jetzt diesen Beschleunigungsschock da quasi darstellt und danach eine Trennung hatte und intensiv medizinisch versorgt wurde. Das drückt das jetzt in einem bestimmten Verhalten aus. Und es gibt im Hier und Jetzt einen Rückzug, den Sie ja gerade beschrieben haben, aber drückt eben auch etwas aus einer noch nicht verdauten Erfahrung. So. Da sehe ich so einen Berührungspunkt dieser beiden Betrachtungsformen. Ist ja kein Entweder-Oder, so vielleicht ein sowohl als auch. Ja.
Genau, natürlich gehört es auch immer dazu, die aktuellen Handlungen des Kindes, die vielleicht nicht immer alle sozusagen von den Eltern oder auch von den Fachkräften geliebt werden, auch den Hintergrund davon nochmal zu erklären und zu beschreiben, dass das immer auch ein Versuch des Kindes ist, sich gegenüber seiner selbst rückzuversichern. Und da gerade bei autistischen Kindern sind das ja oft Verhaltensweisen, die nicht ganz einfach zu begreifen sind, ja.
Ja, und schicken Sie auch nach solchen Analysen und Videoanalysen, die Sie da mit den Teams auch machen und manchmal die betroffenen Kinder, wo Sie sagen, die brauchen jetzt eine psychotherapeutische oder auch andere Formen der frühtherapeutischen Begleitung
Ja.
zu den Fachleuten, das ist schon so.
Genau. Also es gibt auch einige Kinder, die eben nebenbei eben noch Therapie erhalten. Genau. Ja.
Vielleicht der letzte Punkt in unserem Gespräch, so der Ausblick, ne? Also das, was Sie da beschreiben, ist ja im Prinzip auch eine Form eines Wandels in der Begleitung und ein Verständnis von pädagogischer Arbeit im Allgemeinen auch, also einer subjektorientierten Arbeit, wo das Kind und seine Potenzen und Möglichkeiten im Zentrum stehen, dass die Begleiter vielleicht mehr Hebammen sind für die nächsten Entwicklungsschritte. Und also eine ganz andere Art des Selbstverständnisses auch vielleicht da so kreiert wird. Und Meine Frage geht so in die Richtung, was müssen wir eigentlich machen in der Ausbildung, vielleicht in der Pädagogik? Wo kommt man vielleicht, an welchen Stellschrauben würden Sie so ansetzen, um vielleicht dieses Bewusstsein auch nochmal mehr zu schärfen, über das wir jetzt heute geredet haben?
Also ich höre sehr oft, wenn wir irgendwie dann die Dienstbesprechung machen, wir gucken uns Videos an und wir analysieren die, dass die Fachkräfte sagen, Mensch, das habe ich ja in der Ausbildung alles irgendwann mal schon gehabt. Aber es ist irgendwie verschütt gegangen. So, und ich war vor 3 Jahren auch mal ein Jahr lang in einer Ausbildung hier in Hannover und habe die begleitet. Also ich habe eine Klasse sozusagen einmal in der Woche besucht und habe dann irgendwann mal gefragt, ist das, was ich hier mit euch mache, eigentlich was Besonderes oder kennt ihr das aus einer? Und haben gesagt, nee, nee, das kennen wir auch aus anderen Kontexten. Das war, fand ich sehr schön, weil es ganz viel darum ging, eben das Kind in sich aufzunehmen, also beim Kind zu sein. Und mein Eindruck ist aber, dass das dann im Alltag, in der pädagogischen Arbeit, langsam, langsam, langsam wieder verschütt geht. Und wenn ich einen Studientag mache in der Kita, dann sagen die am Ende in der Abschlussrunde immer, bei mir rattert's, es rattert, es rattert. Ich habe Kinder vor Augen, es rattert, es rattert. Dann sage ich so, jetzt müssen wir überlegen, was können wir tun, dass es bei dir jetzt weiter rattert. Und die Idee, die ich habe, ist, deswegen habe ich in dem Buch von der Ohnmacht zur Handlungskompetenz über die Dienstbesprechung als pädagogisches Instrument geschrieben, dass wir jede Dienstbesprechung nutzen, um im besten Fall über Videografie, über Kinder zu sprechen. Also, dass wir einen klaren Rahmen schaffen dafür. Die meisten Dienstbesprechungen werden benutzt für organisatorische Dinge. Und da wird über Dinge gesprochen, über die man nicht mit 18 Leuten sprechen muss. Die kann die Einrichtungsleitung selber entscheiden, welche Würstchen es auf dem Sommerfest gibt. Sondern es geht darum, in der Pädagogik zu sein. Und ich schlage vor, wenn man 1,5 Stunden Dienstbesprechung hat, eine Stunde zu nutzen für Pädagogik. Jede Dienstbesprechung nutzen wir für Pädagogik. Dann verbinden wir uns eigentlich im Prinzip mit dem, was wir eigentlich sein wollen, nämlich pädagogische Fachkräfte, viel stärker wieder. Sonst, und das ist ja auch ein bisschen das Bild in der Gesellschaft, sind wir die, die auf die Kinder aufpassen, damit Mama und Papa arbeiten gehen können. Und wir verlieren dieses Gefühl, als Fachkraft eine Bildungseinrichtung zu sein. Bildung ist dann Schule. Aber dass Kita ein ganz wichtiger Faktor ist für Bildung, das wissen zwar Fachkräfte, aber sie haben es nicht unbedingt so parat und integriert. Und da werbe ich für und da arbeite ich viel mit Teams dran. Ich sage, eigentlich ist es ein Glücksfall, dass Felix bei euch ist, der über Tisch und Bänke geht. Weil wenn wir jetzt ein Jahr mit Felix arbeiten, dann werdet ihr am Ende wieder einen anderen Kontakt letzten Endes zu eurer Arbeit haben, weil wir wieder stärker in die Pädagogik einsteigen müssen, um die Situation überhaupt lösen zu können. Das ist so das, was ich mir wünschen würde, dass die Leute aus der Ausbildung gehen, nicht mit dem Punkt, ich bin fertig. Nein, es ist der Beginn. Es ist der Beginn einer Auseinandersetzung mit mir als Mensch im Kontakt mit Kindern und mit deren Eltern, ja.
Kommen ab und zu die Teams und Menschen, die jetzt die Kinder begleiten, zu ihnen und sagen, wir brauchen einen Refresh. Das war so toll beim letzten Mal. Das brauchen wir ab und zu, um uns wieder sozusagen anzuschließen. Gibt's das?
Ja, ich habe selten Einrichtungen, wo ich nur ein Kind in der Beratung habe, sondern wenn wir mit dem einen Kind durch sind, dann kommt das nächste. Und neulich habe ich aber nach dem fünften Kind gesagt, so, jetzt wisst ihr, glaube ich, wie es geht, das schafft ihr jetzt alleine. So, ob die das jetzt mich nochmal anrufen, weiß ich nicht. Aber es ist so, dass die schon auch das sehr genießen, auch, dass jemand mal kommt und ihnen ein Feedback gibt für ihre Tätigkeit. Und es gibt bei der Martomeo Video-Interaktionsanalyse für mich erstmal im Erstkontakt einen Grundsatz. Ich interessiere mich für das, was du zu tun vermagst und nicht für das, was du nicht kannst. Das ist ein Satz von Bernard Couturier. Das heißt, ich gucke bei den Fachkräften erstmal auf das, was sie selber an Kompetenzen mitbringen, um das Kind in der Entwicklung zu fördern. Das ist die Eintrittskarte letzten Endes, dass sie sagen, du kannst gerne wiederkommen und nochmal kommen und nochmal kommen, weil jeder von uns kriegt natürlich sehr gerne konstruktive, gute Rückmeldung für das, was er tut. Da schließt sich der Kreis. Auch wir sind angewiesen darauf, dass Handlungen positiv bewertet werden, wie beim Kind. Ich brauche die Selbstwirksamkeitserfahrung als Mensch, um dem Gefühl der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen. Als der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, habe ich mich nicht gut gefühlt. Und dann weiß ich noch, habe ich im Garten Tische abgeschliffen, ohne Schwingschleife einmal mit der Hand. Und ich habe gemerkt, die Handlung, etwas zu tun, etwas in dieser Welt für mich überschaubar wieder schöner zu machen, hat mich ein bisschen entlastet. Und ich glaube, die Handlungsebene, da ist Okoturier auch ein Freund von, der sagt, die Handlung ist eigentlich das, neben der Beziehung, was uns in den Zustand der Zufriedenheit bringt. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich in den Teams gucke, wo ist eure Handlungsmöglichkeit und was davon bringst du eigentlich schon mit? Ja.
Schön. Ja, wirklich schöne Haltung, die Sie da auch beschreiben. Die allerletzte Frage. Am 21., jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts, dachte ich mir so, ich stehe mir ja so an einer, an so einer Schnittstelle. Es ist ja noch nie so viel Wissen da gewesen über das Kind, fast neugeborene Kind, die verschiedenen Entwicklungsalter. Wir haben so viel gute, wie Sie schon sagten, hervorragende Theorie über das, was Kinder brauchen, um gesunde, psychisch gesunde Kinder, Persönlichkeiten zu werden. Und könnte man sagen, das müsste eigentlich alles tutti und toll laufen auf allen Stellen, weil, gerade weil es so ist. Und gleichzeitig hören wir ja nun aus den Medien beinahe täglich, also immer neue Meldungen, wo genau Problemstellungen auftauchen, wo Kinder schwierige Verhaltensweisen zeigen, Gewalttätigkeit und vieles mehr. Also, so dass man schwer als vielleicht Normalsterblicher noch einen Überblick bekommen kann, in welche Richtung bewegen wir uns eigentlich? Ist das eigentlich gerade so der Anfang von so einer asozialen Bewegung, wo wir Kindheit quasi mehr und mehr aus dem Blick verlieren, auch durch die genannten Einflüsse vielleicht, und Bindungslosigkeit immer mehr so auch sich durchsetzt in unseren Lebensstrukturen, oder gelingt es uns gerade so ein Turning Point? Und dafür haben wir heute viel davon gehört, so eine neue Kultur des Kontaktes und des Mitgefühls auch für diese ganz kleinen Menschen auch zu entwickeln. Wo stehen Sie da und wie schätzen Sie das ein gerade?
Ja, das ist vielleicht die schwierigste Frage, die gerade zu beantworten, ne? Also ich glaube, dieses Thema Bindung, das gab es vor 100, 150 Jahren noch gar nicht, dass Eltern so das Bedürfnis hatten, sich zu ihren Kindern so stark zu binden. Da hatten Kinder eine andere Rolle. Das hat immer mehr zugenommen und das ist auch gut so. Und es gibt ja auch Kritik, dass heute Eltern ganz viel Bücher lesen, um ihre Kinder erziehen zu können. Da kann man kritisch mit umgehen, kann man auch sagen, nein, sie gehen mit einem ganz anderen Bewusstsein als zum Beispiel meine Eltern in die Situation rein, Kinder zu haben. Im Moment, glaube ich, und da spielt, glaube ich, die mediale Welt eine große Rolle, scheint das gerade alles ein bisschen aus den Fugen zu geraten. Und ich weiß gerade nicht, wer die Verantwortung dafür übernehmen soll. Natürlich ist Politik da an erster Stelle mit. Von daher tue ich auch viel dafür, gerade mit Entscheidungsträgern, Kultusministerin oder so, in Kontakt zu sein, um zu sagen, Mensch, das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, ist elementar. Und wir müssen bestimmte Dinge, also ich bin sehr kritisch mit diesem Thema, gerade ein Buch gelesen, da heißt es, ist die Kreidezeit vorbei. Also ist alle Schulen werden ausgestattet mit Medien. Ich glaube, dass wir begeben uns da möglicherweise in eine schwierige Situation. Wir haben nämlich das Thema Medien noch gar nicht richtig verstanden. Wir müssen viel Aufklärung machen und uns, glaube ich, viele Dinge viel bewusster machen, um letzten Endes dafür eine Lösung zu finden. So, ne? Und Kinder, das muss man einfach so sagen, haben in unserer Gesellschaft nicht die Lobby, die sie bräuchten. Das sehen wir allein beim Thema Klimaschutz. Wenn wir das richtig alles uns durchdenken, dann dürften bestimmte Dinge, die wir als Erwachsene tun, nicht mehr tun. Aber, und da müssen wir daran arbeiten, dass Kinder sozusagen die Lobby auch bekommen, die ihnen zugesteht, ja. Aber es ist das, ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung, diese ganzen Gedanken, die wir gerade geteilt haben und das Wissen, wie gesagt, das haben Sie ja auch gesagt, noch nie so viel da, das aber auch so auf ein Tablett zu stellen, dass die Leute es wahrnehmen und ernst nehmen, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, und auch vielleicht, und das ist ja auch das Motto dieses Podcasts, das wir jetzt machen, eine Art globale Empathie zu entwickeln, aus diesen kleinen Schritten, so act local, think global, das so dieses Motto passt auch hier, glaube ich, super. Das sind so quasi Ressourcenschonungen im Kleinen, aber doch einfach mit einer unglaublichen Strahlkraft nach außen, also für den Aufbau einer demokratischeren und auch nachhaltigeren Welt. Aber ich glaube, da ist genau das, was Sie da machen, eigentlich ein super toller Baustein. Und in dem Sinne hat das wirklich auch für mich politische Relevanz. Und danke für Ihr Engagement und danke für diese Lobbyarbeit, auch für die Kinder, die durch alles so durchstrahlt, was Sie da so machen.
Ja. Ja, danke für das Gespräch. Danke.
Ja, wer mehr wissen und lesen möchte von Klaus Kokemoor, es gibt ein wunderbares Buch, das haben wir ja schon heute erwähnt, das heißt Von der Ohnmacht zur Handlungskompetenz, ist erschienen im Psychosozialverlag. und kann ganz normal über die normalen Vertriebswege bestellt und geordert werden. Ansonsten ist er mit vielen Weiterbildungen unterwegs. Die Homepage von Ihnen lautet wie? Wir werden sie auch nochmal in den Chat stellen.
Romeco.de, www.romeco.de, das ist der Name Kokoma umgedreht.
Okay. Ja, genau, das werden wir euch in den Infoteil stellen. Und auch erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt wieder am Ball. Wir haben jetzt wieder Fahrt aufgenommen mit unserem Podcast. Wir mussten leider aus gesundheitlichen Gründen und unserem Team eine kleine Weile pausieren. Da sind wir jetzt alle wieder am Start. Das ist wunderbar. Also wird es demnächst neue Folgen in dieser Reihe geben. Herzlichen Dank, Herr Kuckemoor, und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.